Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Clara Hoheisel im Studio. Guten Abend. Der Kampf gegen das Regime, wie es auf der Compact-Website hieß, der ist jetzt vorbei. Das Bundesinnenministerium hat das rechtsextreme Magazin Compact und dessen Online-Kanäle verboten. Heute wurden Geschäftsräume des Magazins und die Wohnräume von Compact-Beschäftigten von der Polizei durchsucht. Das ist gleich ein Thema. Außerdem der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn, der hat den Nominierungsparteitag der US-Republikaner besucht. Er rechnet mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten und sagte am Morgen bei uns im Deutschlandfunk:
Was übrigens auch für uns ein Grund wäre, in Europa, in Deutschland, diesmal besser vorbereitet zu sein auf eine mögliche Trump-Regierung, schon jetzt die Gemeinsamkeiten zu suchen. In den Themen, im Stil gibt es die nicht. In den Themen gibt es die ganz sicher. Stichwort NATO, Stichwort Migration, Stichwort Nonproliferation nuklearer Waffen. Und Trump wird sehr wahrscheinlich der nächste Präsident. Im Wahlkampf kann immer viel passieren, aber wir sollten uns darauf vorbereiten.
Wir blicken auf diesen Parteitag der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin. Und die 720 Abgeordneten des neu gewählten Europäischen Parlaments, die haben sich heute in Straßburg getroffen, zur konstituierenden Sitzung. Dabei standen und stehen wichtige Personalentscheidungen auf dem Programm. Auch dazu mehr hier in den Informationen am Abend. Und in unserem Hintergrund ab 20 vor 7, da geht es um nukleare Abschreckung und die Frage, wie Europa unabhängiger von den USA werden kann. Seit gestern haben sich die Republikaner in Wisconsin versammelt, in Milwaukee, zum Parteitag. Gestern wurde Donald Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Und das nur 2 Tage nach dem versuchten Attentat auf den US-Präsidenten. Inwieweit der Republikaner seitdem seine Strategie gewechselt hat, da können wir jetzt mit unserer Korrespondentin Doris Simon in Milwaukee draufschauen. Frau Simon, Tag 1 des Parteitags der Republikaner, der ist vorbei. Wie war denn die Stimmung in Milwaukee?
Die Stimmung war sehr gut, sehr upbeat, wie man hier sagt, sehr siegessicher. Und sie ist auch heute an Tag 2 des Parteitages so. Die Delegierten kommen erst zusammen am späten Nachmittag, also Abend ihrer Zeit in Deutschland. Aber schon jetzt, wenn man mit Delegierten in verschiedenen Foren spricht, alle sind zuversichtlich, dass mit Donald Trump und mit dem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance die Wahl so gut wie in der Tasche ist. Das ist auf jeden Fall der Blick der Republikaner.
Ex-Präsident Donald Trump, der hat sich ja erstmals öffentlich nach dem versuchten Attentat gezeigt. Wie ist Trump denn aufgetreten?
Ja, das war eine Überraschung, weil eigentlich die Kandidaten erst am Donnerstag auftreten, wenn ihre Nominierungsrede dann auch von ihnen gehalten wird. Aber Donald Trump hat sich nicht dran gehalten. Er ist gestern in Deutschland spät in der Nacht erschienen. Er hat nicht gesprochen. Er hat sich in die sogenannte Familienloge gesetzt, umgeben von vielen Familienmitgliedern, dem schwarzen Kongressabgeordneten Byron Donalds, Tucker Carlson, der früher mal bei Fox News war, und dem neuen Vizepräsidenten. Und er hat einfach nur zugehört, auch wenn die Delegierten lautstark gerufen haben, er möge sprechen. Aber er hat einfach das Ende des Parteitagsprogramms an Tag 1 sich angeschaut, hat freundlich gelächelt. Und aus meiner Sicht war er schon noch gezeichnet von diesem Anschlag. Und nicht nur, weil sein eines Ohr eingepackt war in eine dicke weiße Bandage, sondern insgesamt, er sah mitgenommen aus. Zugleich aber eben hat er versucht, viel zu lächeln, das fiel auf.
Also hat Trump seine Strategie geändert?
Naja, wir haben ja gesehen, seit eigentlich Sonntag, dem Tag, dem Morgen nach dem Attentat, dass seine Botschaft sich geändert hat, dass er von Zusammenführen spricht, von Frieden, dass er die Gräben in der amerikanischen Gesellschaft überwinden will. Also das, was Joe Biden trotz seines energischen Versuchs in den letzten 4 Jahren nicht gelungen ist. Und er hat ja auch hier auf dem Parteitag die Losung ausgegeben, dass alle Redner bitteschön nicht auf aggressive Töne setzen sollen, inhaltlich sehr wohl die Regierung Biden kritisieren, aber eben in der Form sich zurücknehmen sollen. Und das war auch gestern am ersten Tag spürbar. Auch heute wird Donald Trump, so die Ankündigung, am späten Abend wieder vorbeischauen, sich hinsetzen, aber nichts sagen, sondern nur zuhören.
Was können wir denn sonst noch von Tag 2 des Parteitags erwarten?
Naja, jeder Tag steht unter einem Motto. Gestern hieß es, lasst uns Amerika wieder wohlhabend machen. Heute geht es um, lasst uns Amerika wieder sicher machen. Das ist natürlich in Abwandlung von Trumps Motto, lasst uns Amerika wieder großartig machen. Und wir haben gestern gesehen, das ist ganz gezielt so gewesen, dass weniger Abgeordnete und Senatoren gesprochen haben, vielmehr in Anführungsstrichen normale Leute. Leute, die darüber sprachen vor den Delegierten, wie schwierig es ist für sie, bei 1, 2, 3 Jobs über die Runden zu kommen, mit einer Rente auszukommen, die Probleme, die sie haben. Und ich gehe davon aus und sehe auch auf dem Sprecherplan, dass das heute auch der Fall sein wird, wenn Menschen erzählen, was es für sie bedeutet, wenn die Migration ungeregelt ist. Da werden wir auch wieder einige, in Anführungsstrichen, normale Leute zu diesem Thema hören.
Gestern hat Donald Trump ja den Senator J.D. Vance als seinen Vize ernannt. Was bedeutet denn diese Nominierung?
Ja, J.D. Vance ist jetzt nicht derjenige, der Kandidaten, über die geredet wurde, als Vize, der auf den ersten Blick so aussieht, als würde er Wechselwähler dazu bewegen können, die Republikaner zu wählen, ein gemäßigter, ein businessmäßiger Kandidat. Denn J.D. Vance ist eigentlich Trump nur halb so alt wie Trump. Er war einer der größten Kritiker von Donald Trump vor 8 Jahren und hat sich dann vor 3 Jahren komplett gewandelt, als er begann zu kandidieren für den Senat in Ohio. Inzwischen ist er ein Hardliner im Senat, der energischste Verteidiger von Donald Trump, hat auch nach dem Attentat gesagt, es waren die Demokraten und ihre Hetze, die zu diesem Mordanschlag geführt hätten. Er ist gegen jede Hilfe für die Ukraine, wollte ursprünglich ein bundesweites Abtreibungsverbot. Da ist er einen Schritt zurückgegangen, weil Donald Trump das lieber den Bundesstaaten überlassen will. Aber ansonsten ganz hart auf der Magerlinie.
Doris Simon aus Milwaukee, vielen Dank. Das war eine politische Kehrtwende, die Senator J.D. Vance da gemacht hat. Wir haben es gerade gehört, vom Trump-Gegner zu einem seiner treuesten Anhänger und seit gestern Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner, Isabel Karras.
J.D. Vance war nicht immer ein Fan von Donald Trump.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Trump käme für ihn niemals in Frage, den habe er noch nie gemocht. Diesen Ausschnitt aus einem Interview im Oktober 2016 musste J.D. Vance sich in den letzten Jahren sehr häufig anhören. Bei anderen Gelegenheiten hatte er Trump sogar öffentlich als Idioten bezeichnet oder ihn in einer privaten Nachricht Amerikas Hitler genannt. Sein Sinneswandel kam ungefähr 5 Jahre später, 2021, mit dem Start seiner eigenen politischen Karriere.
The president is right. I wasn't always nice, but the simple fact is, he's the best president of my lifetime and he revealed the corruption in this country like nobody else.
Donald Trump habe recht. Er sei zwar nicht immer nett zu ihm gewesen, erklärte J.D. Vance hier bei einer Wahlkampfveranstaltung 2022, aber Tatsache sei, Trump ist der beste Präsident, den ich je erlebt habe. Er hat wie kein anderer die Korruption in den USA aufgedeckt. Vor allem dank Trumps Unterstützung wurde der damalige Außenseiter Vance im gleichen Jahr für seinen Heimatbundesstaat Ohio in den US-Senat gewählt. Es war sein erster Wahlkampf. Geboren wurde James David Vance, kurz J.D., 1984 in der kleinen Stadt Middletown im Rust Belt, dem Rostgürtel der ältesten und größten Industriegegend der USA.
I came from a southern Ohio steel town.
Ich komme aus einer Stahlstadt in Ohio, erzählte Vance hier 2016 bei einem TED-Talk bei YouTube. Einer Stadt, die wirklich zu kämpfen habe. Auf eine Art und Weise, die bezeichnend sei für die Kämpfe der amerikanischen Arbeiterklasse. Heroin, häusliche Gewalt und Scheidungen hätten Familien auseinandergerissen. Das habe auch sein Leben beeinflusst.
That really affected my life.
Sein Großvater war viele Jahre lang Alkoholiker, seine Mutter von verschiedenen Drogen abhängig. Dass es für ihn anders lief, verdankt J.D. Vance seiner Großmutter, die er Mammon nennt, wie er hier bei NPR erzählte.
The first time she realized that I was hanging out with the wrong kids, she actually told me, "Look, J.D., I'll give you a choice. You can either stop hanging out with these kids or I'll run them over with my car."
Als seine Oma zum ersten Mal bemerkte, dass er mit Kindern unterwegs war, die Drogen nahmen, habe sie zu ihrem 12- oder 13-jährigen Enkel gesagt, hör zu, J.D., entweder hörst du auf, dich mit denen abzugeben oder ich überfahre sie mit meinem Auto. Später ging Vance zum US Marine Corps, studierte unter anderem an der Elite-Universität Yale Jura und arbeitete in San Francisco für eine Investmentfirma. Bekannt wurde er in den USA 2016 durch sein Buch Hillbilly Elegy, in dem er von seiner Kindheit und Jugend erzählt. Hillbilly heißt so viel wie Hinterwäldler. Die deutsche Version hat sogar Bundeskanzler Olaf Scholz zu Tränen gerührt, wie er letztes Jahr in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet. Politisch haben Scholz und Vance allerdings gar nichts gemeinsam. Trumps neuer Running Mate ist gegen das Recht auf Abtreibung, hat sich gegen die finanzielle Unterstützung der Ukraine ausgesprochen und ist der Meinung, Trump sei 2020 der Wahlsieg geklaut worden. Ob er den Ausgang der kommenden Wahl akzeptieren werde, hat der Senator zuletzt bei NBC nicht eindeutig beantwortet.
So long as it's a free and fair election, of course we will. We will use constitutional processes to challenge issues if we think there are issues. But if it's a free and fair election, we will respect the results. And I expect those results are going to be to re-elect Donald Trump.
Sie würden die verfassungsmäßigen Verfahren nutzen, um Probleme anzufechten, sollte es aus ihrer Sicht welche geben, so Vance. Aber wenn es eine freie und faire Wahl ist, werden wir die Ergebnisse respektieren. Sollten die Republikaner im November gewinnen, wäre J.D. Vance mit 39 Jahren einer der jüngsten Vizepräsidenten in der US-Geschichte.
Isabel Karas über Trumps neu gewählten Vize J.D. Vance, ein ultrarechter Hardliner, der in manchen Themen noch rechtere Positionen hat als sein Vorbild Donald Trump. Das Bundesamt und der Landesverfassungsschutz, die beobachten es seit Jahren. Seit 2021 gilt es als gesichert rechtsextrem. Das Magazin Kompakt. Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Magazin verboten, wegen menschenverachtender Hetzbotschaften. Seit dem Morgen durchsucht die Polizei die Geschäftsräume des Magazins und die Wohnräume von Kompaktbeschäftigten, unter anderem von Chefredakteur Jürgen Elsässer. Welche Folgen das Verbot hat, das erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger.
Als zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene bezeichnete Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, das Kompaktmagazin heute in einem Statement zum Verbot der Konspektfilm GmbH und der Kompaktmagazin GmbH.
Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Das Kompaktmagazin hetze und agitiere auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen die parlamentarische Demokratie, so Faeser weiter. Seit 2021 wird Kompakt vom Verfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft. Laut Innenministerium durchsuchen seit heute Morgen Einsatzkräfte in Brandenburg, Sachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt zu den GmbHs gehörende Liegenschaften, die Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und wesentlicher Anteilseigner. Dazu zählt laut ARD auch die Wohnung von Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Dieser taucht im Verfassungsschutzbericht 2023 unter anderem mit einem Zitat zu seinem Magazin auf, in dem es wörtlich heißt: Wir wollen dieses Regime stürzen. Wir machen keine Zeitung, indem wir uns hinter den warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägenarbeit auf den Markt bringen, sondern das Ziel ist der Sturz des Regimes. Zitat Ende. Elsässer wird in dem Zusammenhang auch beschrieben als ein Vernetzungsakteur zwischen der neuen Rechten und dem rechtsextremistischen Parteienspektrum. Der Kompakt-Chefredakteur gilt unter anderem als Unterstützer der rechtsextremen Freien Sachsen und der AfD, deren Vertreter auch auf dem YouTube-Kanal des Magazins auftreten. Neben Magazin und Videoformat gehört zu Kompakt auch ein Online-Shop, in dem unter anderem ein Höcketaler vertrieben worden ist. Bei dem Verbot von Kompakt beruft sich das Innenministerium auf Artikel 9 des Grundgesetzes und Paragraph 3 des Vereinsgesetzes. Die Organisationen, also die Kompakt Magazin GmbH und die Konspekt Film GmbH, richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten auch Unternehmen durch Vereinsverbote verboten werden, heißt es in einer Mitteilung aus Faesers Haus. Man begrüße die Entscheidung der Bundesinnenministerin, heißt es von Seiten der Grünen.
Der Kompakt Verlag hat in den letzten Jahren die Propaganda Putins, aber auch antisemitische Narrative und rechtsextreme Inhalte verbreitet,
sagte der grüne Rechts- und Innenpolitiker Konstantin von Notz unserem Hauptstadtstudio. Auch Teile der Opposition halten das Verbot für richtig. Putin habe heute eine Stütze für seine Propaganda in Deutschland verloren, meint der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom.
Das Kompakt-Magazin war ein Kollaborateur des Kremls in Deutschland und dazu noch ein antisemitisches Hetzblatt. Klar muss sein, wer Russlands Kampf gegen Europa und Deutschland unterstützt, darf hier keinen Platz haben,
sagte Trom unserem Hauptstadtstudio. Die AfD hingegen, der das als rechtsextrem eingestufte Kompaktmagazin nahesteht, kritisiert das Verbot. In einer Pressemitteilung der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla heißt es, es sei ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit. Faeser missbrauche damit ihre Kompetenzen, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Man fordere die Ministerin dazu auf, die Pressefreiheit zu respektieren, so die AfD.
Katharina Hamberger zum Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt. Dieses ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag, der seit einer Stunde online steht. 515.000 Personen wohnen in Malta. Und trotzdem stellt das Land die Parlamentsvorsitzende. Zum zweiten Mal in Folge. Heute haben die Abgeordneten des Europaparlaments die maltesische Politikerin Roberta Metsola zu ihrer Präsidentin wiedergewählt. Und es stehen noch weitere Wahlen der Spitzenposten auf dem Programm im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlaments in Straßburg. Unser Korrespondent Klaus Remme mit dem Überblick.
Um 10.06 Uhr eröffnete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die erste Sitzung der 10. Wahlperiode im Europäischen Parlament.
I declare open the first sitting of the European Parliament after the European elections.
Ein Streichquartett und die Europahymne verlieh dem Beginn der parlamentarischen Arbeit feierliche Atmosphäre. Schon gestern Abend wurde vor dem Parlament die Europaflagge gehisst. Ein kurzer Steckbrief der neu gewählten Volksvertretung. 720 Abgeordnete, Durchschnittsalter 50 Jahre, der älteste ist 77, die jüngste 23, beide kommen aus den Reihen der Grünen. Gut die Hälfte der Abgeordneten wurde im Juni neu gewählt. Der Frauenanteil ist etwa gleich geblieben und liegt bei 39%. Es gibt 8 politische Gruppen, eine mehr als in den vergangenen Jahren. Die sogenannten Patrioten für Europa sind durch Politiker aus Ungarn, Österreich und Frankreich nach den Konservativen und den Sozialdemokraten sogar dritte Kraft geworden. Zunächst wurde am Vormittag eine neue Parlamentspräsidentin gewählt. Alles andere als ein Erfolg der Amtsinhaberin wäre überraschend gewesen. Roberta Metsola aus Malta ist über Parteigrenzen hinweg beliebt. In ihrer kurzen Bewerbungsrede setzte sie auf das Motto: Sie kennen mich.
As president, you know that I am able to stand up for Parliament, our Parliament, and build bridges. And if you choose to lend me your trust, I will not let you down.
Sie wissen, dass ich für unser Parlament einstehe und Brücken baue. Ich werde Ihr Vertrauen nicht enttäuschen, versprach Metsola.
Maggioranza assoluta 312. Le candidate hanno ottenuto i seguenti voti. L'onorevole Metsola 562 voti.
Die absolute Mehrheit lag bei 312 Stimmen. Metsola bekam 562. Kein Parlamentspräsident vor ihr hat diese Zustimmung erfahren. Anhand großer Europäer beschrieb sie anschließend ihr Europa.
Ours must be a Europe Adenauer, Mitterrand, Wałęsa, Feneca Adami, Havel, Veil, Falcone, Borsellino would all be proud of.
Doch auch Metsola kann nicht darüber hinwegsehen, dass der rechte politische Rand im neuen Parlament deutlich stärker geworden ist. Sie warnte denn auch vor Polarisierung und politischer Gewalt. Dies Parlament, sagte sie, müsse für das Gegenteil stehen.
With increasing polarization and even political violence, this parliament must stand for the opposite.
Übermorgen werden die Abgeordneten über Ursula von der Leyen als erneute Kommissionspräsidentin entscheiden. Geht das schief, rutscht die EU in eine Krise, ist die Co-Vorsitzende der Grünen im Parlament, Thierry Reinke, überzeugt.
Ich glaube, das ist gerade vor dem Hintergrund, dass Viktor Orban die Ratspräsidentschaft hält, aber auch vor dem Hintergrund, was eventuell im Herbst in den USA passiert, eine sehr gefährliche Aussicht. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir gemeinsam dagegen eine Mehrheit bauen können.
Doch selbst wenn Ursula von der Leyen gewählt wird, bleibt Viktor Orban ein Problem für die Europäische Union. Wie man den Alleingängen des ungarischen Ministerpräsidenten in den nächsten Monaten der ungarischen Ratspräsidentschaft begegnen soll, wird in Brüssel beraten. Morgen von den EU-Botschaftern, Montag von den Außenministern.
Klaus Remme über die Neukonstituierung des Europäischen Parlaments. Die Wahl von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin ist für Donnerstag geplant. In Frankreich tagt die Regierung, gut eine Woche nach der Parlamentswahl. Den Vorsitz hat weiterhin Präsident Emmanuel Macron inne. Bis zum Abend werde Macron den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal und seiner Minister annehmen, heißt es aus Kabinettskreisen. Weiterhin gibt es keine Aussicht auf eine regierungsfähige Koalition. Dazu Stefanie Markert.
So viel ist klar. Auch nach Annahme des Rücktritts wird die Regierung von Premierminister Attal kommissarisch die laufenden Angelegenheiten absichern. Denn in wenigen Tagen ist Frankreich Gastgeber der Olympischen Spiele. Und der bisherige Innenminister Darmanin hat wesentlich die Sicherheitsfragen des Großereignisses zu verantworten. Attals erstes Rücktrittsgesuch hatte Macron noch abgelehnt. Aber amtierende Minister könnten an diesem Donnerstag nicht mitwählen, wenn der neue Parlamentspräsident bestimmt wird. Und immerhin 17 der bisherigen Regierungsmitglieder haben ein Abgeordnetenmandat geholt. Die Regierungsbildung selbst gestaltet sich höchst kompliziert. Weder das linke Bündnis, die Neue Volksfront, noch der extrem rechte Rassemblement National und auch nicht das Präsidentenlager. Keiner kann allein regieren. Dafür fehlt jedem der drei Blöcke die nötige Mehrheit. Und der Wahlsieger aus Linkspopulisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und Grünen kann sich bislang auf keinen gemeinsamen Vorschlag für das Amt des Regierungschefs oder der Chefin einigen. Im Gegenteil, das Bündnis könnte daran zerbrechen.
Stefanie Markert über einen möglicherweise sehr langen politischen Stillstand in Frankreich. In Kenia haben heute wieder Menschen gegen die Regierung protestiert, im ganzen Land. Seit Mitte Juni gehen vor allem junge Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen die hohen Steuern, gegen Korruption und gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Christopher Unger.
Als das Tränengas sich verzieht, liegt ein Mann am Boden. Er blutet am Kopf, Demonstranten stehen dicht um ihn herum, um ihm zu helfen. Niemand weiß, was ihn getroffen hat. Da entdecken sie Patronenhülsen auf der Straße. Das ist die Hülse. Sie haben ihn mit scharfer Munition angeschossen. Sie töten friedliche Demonstranten. Plötzlich rasen erneut Pickup-Trucks der Polizei heran. Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit auf die Menschen zu und schießen Tränengasgranaten in die Menge. Die Demonstrationen in Kenias Hauptstadt Nairobi haben erst gegen Mittag begonnen, friedlich, mit Sprechchören und Trillerpfeifen. Und schon kurz darauf geht die Polizei mit aller Härte gegen sie vor. Mit Helmen und Körperpanzern, Sturmgewehren und Knüppeln und eben mit Tränengas treiben sie die Menschen immer wieder auseinander. Die Straßen sind eingehüllt in dichte, weiße Wolken, das Gas brennt in den Augen und macht das Atmen schwer. Angekündigt war der Protest als Total Shutdown in Nairobis Geschäftsviertel und vielen anderen Teilen des Landes. Die Generation Z, junge Menschen unter 30, fordern seit Wochen den Rücktritt von Kenias Präsident William Ruto. Auslöser war Ende Juni ein neues Steuergesetz. Die Regierung wollte das Haushaltsloch in Milliardenhöhe mit höheren Steuern schließen. Alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs wären dadurch teurer geworden, insbesondere Lebensmittel. Nach dem ersten Proteststurm hat die Regierung dieses Gesetz gekippt. Doch weder das noch Präsident Rutos Kabinettsumbildung vor einer Woche haben die Stimmung im Land beruhigt. Längst geht es nicht mehr nur um höhere Steuern. Der Zorn richtet sich gegen eine Regierung, die sich nach Ansicht vieler Menschen eher selbst bereichert, als sich um die Belange der Menschen zu kümmern. Das treibt vor allem die Generation Z auf die Straße. Das Besondere, die komplette Organisation findet online statt. In den sozialen Netzwerken tauchen den Tag über auch Berichte aus anderen Landesteilen auf. Es gibt zahlreiche Bilder und Videos von Toten und Verletzten. Die Demonstranten schreckt das bisher nicht ab. Sie wollen weitermachen, sagen viele, wie dieser Mann. Sie können uns töten, aber nicht die Revolution. Genug ist genug, wir haben diese Regierung satt.
Christopher Unger berichtete. Am Vormittag hat das Bundeskabinett den Entwurf für den Haushalt 2025 beschlossen und den Nachtragshaushalt 2024. Morgen will das Kabinett den Regierungsentwurf auf den Weg bringen. Jörg Münchenberg mit den Einzelheiten.
Monatelang hatten die Ampelspitzen um den Haushalt 2025 gerungen. Am Ende, das räumte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach der Einigung Anfang Juli ein, hätten alle, also SPD, Grüne und FDP, Zugeständnisse machen müssen.
Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, nach bald 3 Jahren in dieser Koalition, wenn ich das hier so sagen darf, Wir machen es uns nicht wirklich immer leicht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse.
Tatsächlich aber weist der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr noch immer eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro auf, die sogenannte globale Minderausgabe. Ein Teil davon, nämlich 9 Milliarden Euro, sollen im weiteren Haushaltsvollzug gedeckt werden durch Geld, das in der Regel von den einzelnen Ministerien nicht verbraucht wird, ein haushaltstechnisch durchaus geläufiges Verfahren. Die dann noch fehlenden 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, wiederum mit Hilfe von drei durchaus umstrittenen Ansätzen finanzieren. Zum einen sollen nicht verbrauchte Mittel der staatlichen Förderbank KfW, die ursprünglich für die Gaspreisbremse verplant waren, nun für den Bundeshaushalt genutzt werden. Außerdem sollen an Bahn und die Bundesautobahn GmbH Kredite fließen. Diese, so die Idee aus dem Kanzleramt, müssten dann auch nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden, weil damit neue Vermögenswerte geschaffen würden. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg zeigt sich jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk von diesem Ansatz nicht überzeugt.
Solche Kredite sind ja nur dann auf die Schuldenbremse nicht anzurechnen, wenn sie, ich sag das mal, werthaltig sind. Das heißt, ihnen müssen auf der anderen Seite wirkliche Werte entgegenstehen. Und dass Kredite an die Bahn bei der defizitären Bahn tatsächlich werthaltig sind, das kann man massiv in Frage stellen.
Vorsorglich lässt auch Lindner die geplante Transaktion juristisch prüfen. Gleichzeitig wird das Kabinett zusammen mit dem Haushalt auch die Eckwerte für das geplante Wachstumspaket beschließen. 49 Punkte hat die Ampel darin aufgelistet, angefangen von steuerlichen Erleichterungen für Bürger und Unternehmen, Bürokratieabbau, steuerliche Arbeitsanreize für ausländische Facharbeitskräfte und Arbeitnehmer bis hin zu schärferen Sanktionen für die Bezieher von Bürgergeld. Das alles soll unter dem Strich ein zusätzliches Wachstum von 0,5% und Steuermehreinnahmen von 6 Milliarden Euro bringen.
Jörg Münchenberg berichtete. Medikamente oder keine Medikamente, das ist jedem Menschen selbst überlassen. Normalerweise. In Ausnahmefällen ist eine Zwangsbehandlung möglich. Das Gesetz schreibt vor, dass die Zwangsbehandlung stationär in einem Krankenhaus stattfinden muss. Ob die Behandlung auch zu Hause stattfinden kann, darüber verhandelt seit heute das Bundesverfassungsgericht. Dazu Max Bauer.
Medikamente nehmen oder sich medizinisch behandeln lassen. Es ist grundsätzlich die Freiheit jedes Einzelnen, ob er das machen will oder nicht. Bei Menschen, die psychisch krank sind oder an einer schweren Demenz leiden, ist das aber schwierig mit der freien Entscheidung über eine Behandlung. Wenn dem Betroffenen die Einsichtsfähigkeit fehlt, sie sich gegen die Behandlung sträuben und ohne Behandlung ein schwerer Schaden droht, dürfen ihnen unter Zwang von einem Arzt Medikamente gegeben werden. Entscheiden muss darüber immer ein Betreuungsgericht. Das Problem ist aber, nach geltendem Recht dürfen Zwangsbehandlungen nur in einer Klinik vorgenommen werden, nicht zum Beispiel in einem Pflegeheim. Der Bundesgerichtshof hat nun einen Fall dem Verfassungsgericht vorgelegt. Er ist der Ansicht, dass es Grundrechte von Patienten verletzen kann, wenn nur in Kliniken zwangsbehandelt wird. Oft sei die Behandlung in der gewohnten Umgebung nämlich weniger belastend für die kranken Menschen. Jetzt wird vor dem Verfassungsgericht die Frage verhandelt, darf es von der strengen Regel, Zwangsbehandlungen nur im Krankenhaus, eine Ausnahme geben, wenn das für schwer kranke Patienten besser ist. Ein Urteil wird es in einigen Monaten geben.
Max Bauer berichtete. Es war ein knappes Spiel. Erst in der 86. Minute erzielte die spanische Mannschaft den Siegtreffer zum Endstand 2:1 und ist damit Sieger der EM 2024. England wurde Zweiter. Nach der englischen Niederlage ist der Trainer Gareth Southgate jetzt zurückgetreten. Gabi Biesinger.
Es sei ihm eine Ehre gewesen, für England zu spielen und als stolzer Engländer die Nationalelf zu führen. Er dankte seinem Trainerstab und der Mannschaft. Während der Europameisterschaft war Southgate von Experten und Fans zum Teil heftig kritisiert worden. Southgate leitete 8 Jahre lang über 102 Länderspiele hinweg die Geschicke der englischen Mannschaft. Er ist der erste Trainer, der das Team der Herren in 2 Europameisterschaft-Finals geführt hat. Southgates Vertrag mit dem englischen Fußballverband FA wäre noch bis zum Jahresende gelaufen. Der Verband hatte schon vor dem Finale am Sonntag signalisiert, dass man unabhängig vom Ausgang gerne mit Southgate bis zur WM 2026 in Nordamerika weitergearbeitet hätte. Bei der möglichen Nachfolge von Southgate sind auch deutsche Namen im Gespräch. Die britische Boulevardzeitung Sun berichtet, dass der beim FC Bayern entlassene Thomas Tuchel sich den Job vorstellen könnte. Der ehemalige englische Fußballprofi und Sportkommentator Gary Lineker hatte dem englischen Verband nach der Finalniederlage geraten, Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft zu holen, der zu Saisonende gerade den FC Liverpool verlassen hat.
Gabi Biesinger war das. Damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Clara Hoheisel. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend.